Also hat sich einer gerade so einen frischen neuen Golf GTI zugelegt und freut sich, dass es in der Nähe von Braunschweig ein paar Autobahnen gibt, die nicht immer Stau haben, und um das mal so richtig auszufahren. Und der hat wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass die Welt im Eimer ist. Und er lässt sich noch nicht mal stören dadurch, dass die anderen sagen, also hätte er wesentlich einen Katalysator einlassen bauen können und so. Der fährt ohne schlechtes Gewissen mit Bleifuß, mit, weiß nicht was, fährt zum Golf GTI 210 über die Autobahn auf dem kürzesten Weg in den Graben, kürzesten. Nun sagst du, also GTI-Fahrer sind vielleicht auch spärlich hier. Vielleicht bist du nur verliebt. Wenn man so richtig verliebt ist, mit Donner und Doria, dann ist man, wie elend diese Welt auch immer aussehen mag, nicht in der Stimmung zu sagen, die Welt ist im Eimer, ist ja alles Mist. Ganz im Gegenteil, es ist die Erfahrung, dass man sagt, es gibt so viele Probleme, aber geliebt zu werden und einen Menschen lieben zu können, das ist der Himmel. Da erträgt man Zustände, die können ganz schlimm sein. Denn da ist mein Problem. Ich kann mit diesem Thema so schlecht landen heute Abend bei Leuten, die sagen, also ich finde das gar nicht, ihr solltet nicht übertreiben. Nun könnte es ja sein, dass wir jetzt erstmal unterscheiden müssen in Pessimisten und Optimisten. Also das ist ganz einfach, da brauchen wir gar nicht viel Psychologie. Ein Pessimist ist einer, der sagt, das Glas ist halb leer, und der Optimist ist einer, der bei gleichem Pegelstand sagt, das Glas ist halb voll. Das ist objektiv die gleiche Menge Wasser drin und die Sicht der Dinge kann unterschiedlich sein. Es gibt auch Zeitgenossen, die schütteln über der Suppe, die sie essen sollen, so lange, dass den Kopf, bis die Haare reinfallen. Und sie finden in jeder Suppe, die sie essen, auch ein Haar. Nicht? Ich möchte jetzt nicht gerne denen, die in einer Lebensphase sind, dass sie sagen, also ich finde das eigentlich ganz prima. Ich möchte denen nicht die Welt schlecht machen. Also, ich finde da nur wirklich nichts bei. Wir haben genug Probleme in dieser Welt. Wenn irgendjemand eine halbwegs stabile Seelenlage hat, dann bin ich nur wirklich nicht dazu da gekommen, um dem auch noch die Beine unten oder wegzuschlagen. Freue ich mich doch mit ihm. Wenn einer in seinem Beruf erfolgreich ist, wenn er einen Arbeitsplatz hat, im Unterschied zu vielen anderen, Mensch, da freue ich mich doch mit ihm. Soll ich ihm das schlecht machen? Wenn ihm das Essen schmeckt, es gibt genug Menschen, denen schmeckt es nicht. Es gibt genug, die haben keins. Wie sollen wir rangehen? Lass mich's versuchen. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber dafür haben wir ja Gespräche. Es ist ja relativ früh und wir haben Zeit bis Mitternacht und so, ne? Wo auch immer. Und ich will euch sagen, die Gespräche an diesem Abend sind uns das Allerwichtigste. Den ersten Teil mit Liedern und was ich so sage, betrachtet getrost als die Vorbereitung. Alles Entscheidende passiert im Gespräch. Und wer noch keinen Gesprächspartner mitgebracht hat, dem serviere ich gleich kostenlos einen. Passen mal auf, dann mache ich aber erst am Schluss. Also ob es gelingt mit dem Abend hier, das müssen Sie gleich entscheiden. Ich will mal dem Prinzip jetzt folgen und sagen, wir fangen bei den Stärken der Menschen an und nicht bei ihren schwachen Punkten. Ich erzähle euch deshalb die Geschichte von einem ehrgeizigen, hochtalentierten Twen. So nennt man doch diese Oldies zwischen 20 und 30, ne? Ja, das ist das etwas, diese schütteren Jugendlichen, ne? Das sind die. Naja, meine Kinder sind 18, 16 und 14 und ich saß mal zu Hause am Tisch und da erzählte die Tochter und sagte, da bei der Straßenbahn habe ich so einen alten Mann gesehen und der hat Folgendes gemacht. Da sagt meine Frau, wie alt war der denn? Auch so wie der Vater. So, das hilft einem dann so richtig, das Memento Mori so wieder zu keuen, bedenke, dass du sterben musst. Die Kinder helfen einem dann, lebensweise zu werden, ja. Das wollte ich den Twens jetzt weitergeben. Also der Mann, von dem ich erzähle, der war in dieser Alter, aber er war das, was man heute einen Yuppie nennen würde. Young Urban Professional, das ist ja der neue Typ von Twen. Young Kennt ihr das schon? Ihr guckt, ihr lest wohl keinen Spiegel, oder? Ah, weiß ja nicht, ob in der Zeit steht das auch, oder Bildzeitung steht das nicht, aber die neue Generation, so junge Erwachsene zwischen 25 und 40 in den USA, die das Klima beständen, nennt man seit einer Zeit Yuppies. Und das ist YUP, Abkürzung für Young Urban Professional. Das sind die Leute, die tragen Schuhe ab 600 Mark aufwärts und so, nicht? Arbeiten wahnsinnig hart, Parkcafé in München, das ist so der Treffpunkt für sie. Und so unheimlich konsequent und strebsam. Materialismus ist für die kein Schimpfwort. Sie leben für ihre Karriere und fürs Geld. Dabei leben sie diszipliniert, vor allen Dingen mit Mineralwasser. Apollinaris, das ist das Weihwasser der Moderne. Und wer was ganz Besonderes ist, trinkt natürlich nur Perrier. Nicht bei Aldi eingekauft, hier von wegen. Aber es war einer von der ähnlichen Sorte. Er war ein Intellektueller, Jurist, junger Professor, Nebenfach Theologie, spricht für Niveau. Ich war Herr Landesbischof. War eine heiße und brisante Mischung. Der war seiner Zeit weit voraus, denn er war ein Geheimtipp für die Politik. Da konnte man sich an fünf Fingern ausrechnen, wann der in der Regierung saß. Und der hatte überhaupt keine Defizite. War nicht so ein Typ, der durchgehangen hat und gesagt hat, wo kriege ich denn noch einen Strohhalm, an dem ich mich feste? Hab keinen Sinn in meinem Leben, alles Leerlauf, viel lauter Probleme. Vielleicht kann Gott mir helfen oder so. Und dann auf die nächste Straßenversammlung losgegangen ist, wo Lieder von Jesus gesungen wurden und gesagt hat, dich brauche ich, Jesus. Ganz im Gegenteil, der sagte, ich brauche diesen Jesus überhaupt nicht. Er fand das sogar unmoralisch, die Sache mit diesem Jesus. Denn sein kühler Verstand sagte ihm, der untergräbt den Leistungswillen und die Moral der Leute. Einer, der den Menschen anbietet, dass sie alles geschenkt bekommen können, der nimmt den Anreiz weg und die Leute tun nichts mehr und man kann eine Gesellschaft nicht bauen und man kann in einer Welt nicht vorwärts kommen und keine Probleme lösen, wenn man nicht einen Anreiz schafft, dass Leute sich engagieren und etwas tun, wenn man die zu so Schlaffis macht, so moralischen Schlaffis, die meinen, man brauchte gar nichts zu tun, man kriegte da alles geschenkt. Und das war ja so das Motto von Jesus. In der Bergpredigt heißt ja im ersten Satz der Regierungserklärung, gratulieren denen, die vor Gott ganz arm sind, geistlich im Sinn des Geistes Gottes arm sind, die kriegen die Königsherrschaft Gottes geschenkt. Also das war die Sache, die schmeckt ihm nicht. Und deshalb hat er das bekämpft, hat das bis aufs Messer bekämpft, diese Christen. Er war so überzeugt, den brauche ich nicht und mit dem das stimmt nicht. Und ich muss etwas Gutes tun, indem ich diese Ideologie, diesen Jesus-Fimmel, dieses Geschwätz aus dieser Welt ausrotte. Naja, ganz heiße Leute kennen den Namen des jungen Professors inzwischen. Der lehrte nicht an der TU in Braunschweig, er hieß Saulus. Und es ist einige Zeit her, dass der gestartet ist. Ich möchte ihn vor eure Augen stellen als jemand, der absolut nicht der Meinung war, dass die Welt im Eimer ist, sondern der überzeugt war, dass der Mensch in sich auch die Fähigkeiten hat, etwas zu tun, was nach dem Willen Gottes ist, was Gerechtigkeit und Frieden fördert und dass es ein hohes Maß an Selbstdisziplin gebraucht, um das vorwärts zu bringen, dass es Wege gibt. Und er hatte auch kapiert, dass man diese Wege nicht allein gehen kann. Deshalb hatte er sich mit Gleichgesinnten, Konsequenten zusammengetan. Es waren Leute, die im Berufsleben standen, im Alltagsleben und die sich miteinander verabredet haben, zu sagen, wenn Gott, die Gerechtigkeit und der Frieden etwas mit dem Leben zu tun haben, dann müssen wir uns bemühen, das im Alltag konsequent zu gestalten. Lebensstilsfragen sind die entscheidenden Fragen, sagten sie. Sie nannten sich die Abgesonderten und haben sich miteinander versprochen, wir wollen uns nach strikten Regeln in diesem Leben benehmen, um vorwärts zu kommen. Damals nannte man diese Gruppe von anspruchsvollen Leuten Pharisäer. Heute ein völlig missbrauchter Name für Heuchelei. Das waren unglaublich konsequente Typen. Sie trauten sich was zu, sie trauten Gott was zu, sie glaubten daran, dass Gerechtigkeit in dieser Welt zu vollziehen war, dass es sich lohnt zu engagieren. Und sie waren entschlossen, alles zu bekämpfen, was das ethische Niveau und den Leistungswillen, den moralischen Leistungswillen des Menschen untergräbt. Ah, es reizt mich, diese Charaktere, diese Persönlichkeiten stark auf einem Niveau leben zu beschreiben. Und dann auf einer Tour Richtung Damaskus, um der Sekte der Christen dort den Garaus zu machen, macht dieser Mann eine Erfahrung, die ihn von Socken haut. Mitten am helllichten Tag, und im Orient ist die Sonne am helllichten Tag gleißend, umleuchtet ihn ein solches Licht, dass es ihn auf den Boden haut. Das Licht geht an, dass er nicht wahrhaben wollen, die Wirklichkeit des Lebendigen, des Auferstandenen Jesus Christus. Und die Folge ist, dass im Leben des Paulus das Licht ausgeht. Er kann nichts mehr sehen, stürzt zu Boden, ist völlig geschlagen. Er hört die Stimme, die zu ihm spricht: Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Jesus begegnet diesem radikalen, konsequenten, starken. Und die Folge dieser Begegnung, dieses Kontaktes mit Jesus ist, dass er völlig am Ende ist. Als er versucht, sich aufzurichten, die Freunde, die Begleiter heben ihn hoch, kann er nichts mehr sehen. Sie führen ihn rein in die Stadt, und in irgendeinem Hinterzimmer in Damaskus sitzt er in einer Bude 3 Tage blind. Es ist ihm auf den Magen geschlagen, er kann nichts essen und nichts trinken. Darf ich das mal in Klammern hier sagen? Man kann sich auf was gefasst machen, wenn man es mit Jesus zu tun bekommt. Manche Leute meinen ja, Jesus, das wäre so der Problemlöser. Der würde, wenn man ihn trifft, würde plötzlich das ganz große Wohlgefühl, das große Kribbeln in den Rücken raufkommen. Und das Zeichen, dass es Jesus gibt und dass Gott lebt, müsste sein, dass man wie besoffen durch die Gegend schwebt. So richtig glücklich. Und wenn das nicht so funktioniert, dann sagen wir, das kann aber nicht stimmen. Glaube ich nicht an diesen Jesus. Wenn du mal die Bibel anschaust, die ein Dokument dafür ist, wie Menschen der Wirklichkeit Gottes begegnen, dann wirst du mal für mal erfahren, dass das ganz anders geht. Nicht nur beim Paulus, das ist kein Einzelfall. Am Ostermorgen, das sind römische Legionäre, die viel, viel Hartes in ihrem Leben erlebt haben und vieles gewohnt, die warf nicht so schnell um. Aber als die Wirklichkeit Gottes einbricht und das Grab sprengt und das Licht der Wirklichkeit Gottes in unsere Todeswelt hineinbricht, da heißt es, sie waren wie tot, sie fielen auf die Erde, im Schock waren wie tot. Diese Schlägertruppe in der Nacht bei den Schafen auf dem Hirtenfeld bei Bethlehem, als es heißt, der Bote Gottes in der Herrlichkeit Gottes erscheint ihnen, da heißt es, sie fürchten sich sehr, und die waren nicht von Pappe, diese Kameraden, hatten keine schwachen Nerven. Wenn die durch Bethlehem gingen, ließen die Leute die Rollläden runter. Versteht? Das ist immer die Erfahrung. Ich sage das mal so vorbereitend. Es könnte sein, dass wenn du der Wirklichkeit Gottes begegnest, nicht das große Licht angeht, nicht das große Wohlbefinden beginnt, sondern wie beim Paulus vielleicht, das Licht ausgeht. Vorher hat er gemeint, er hätte den großen Durchblick. Er wüsste, wie der Hase läuft, wie das mit dem Guten in dieser Welt ist und wie das mit der Gerechtigkeit ist und was der Mensch ist und was er nicht ist und wie das mit Gott läuft. Er wusste das, er konnte das vorwärts und rückwärts rechnen, und deshalb war er so kämpferisch konsequent. Und plötzlich sitzt er da, begegnet der Wirklichkeit, die er nicht wahrhaben wollte, und plötzlich hat er überhaupt keine Antworten mehr, sondern nur noch Fragen, nur noch Ratlosigkeit. Es ist ihm alles ausgegangen. Vorher war er überzeugt davon, dass sein Bemühen richtig war und dass er es zu was gebracht hatte und dass man das bestätigen musste. Und plötzlich sitzt er da und sieht, dass eine ganze Anständigkeit ein riesiger Haufen von Arroganz, von Selbstbehauptung gegen Gott ist, zusammenfällt ins Nichts. Nach 3 Tagen kommt ein etwas zittriger Mann in diesen Raum, den Jesus innerlich angerührt hat, einen Mann, einen Mitarbeiter aus der christlichen Gemeinde in Damaskus. Und den schickt er zum Saulus. Und er sagt zu diesem Bluthund, zu diesem Gestapo-Beamten Paulus, der Blut an den Fingern hatte, in einem Fanatismus, auch Intellektuelle sind nicht geschützt vor dem Fanatismus. Zudem sagt er, lieber Bruder Saul, und dann spricht er ihm die Liebe des gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu und die Vergebung der Schuld, dass Gott ihn annimmt und nicht wegstößt und nicht ausmacht. Und dann fallen dem Mann Saulus die Schuppen von den Augen. Dann kann er körperlich wieder sehen. Und innerlich hat er plötzlich den Durchblick. Und er sieht, dieser Mann vom Kreuz, den ich für den letzten Dreck gehalten habe, der ist Gottes Schlüsselfigur. Die Welt, die ist im Eimer. Ihr müsstet das mal nachlesen in dem vielleicht bedeutendsten Dokument, was es gibt, im Neuen Testament, im Römerbrief. Da buchstabiert er das durch. Ein Mann, der mit ethischem Niveau gelebt hat, der konsequent auch hart gegen sich selber, der hat nicht nur von anderen gefordert, das ist ja unsere Art, wir fordern von anderen, dass sie sich anständig benehmen, mit uns sind wir sehr barmherzig, bei uns selber, da nehmen wir immer den guten Vorsatz schon für die vollbrachte Tat, aber bei den anderen, da rechnen wir es vor, nicht? Da sind wir ja besonders scharfsichtig. Der war selber konsequent und sehr, sehr hart auch gegen sich. Und dann schreibt er eines Tages, als das Urteil Gottes über uns Menschen, das hat er über sich selber gesehen. Er hat sich plötzlich im Licht Gottes gesehen. Im Römerbrief, im 3. Kapitel. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Sätze, die wie Knüppel sind. Woher weißt du das? Da gibt es Gandhi und Mutter Teresa. Woher weißt du das, Paulus? Ach, sagt er, ich weiß das überhaupt nicht. Kein Mensch kann über den anderen urteilen. Niemand kann sich anmaßen, die Welt zu beurteilen. Wie sollten wir? Wir sehen doch nur, was vor Augen ist. Wir schauen jedem Menschen nur vor die Stirn. Sagt er, ich habe geglaubt an das Gute in mir. Ich habe das geglaubt an die guten Möglichkeiten des Menschen. Er hat mich in sein Licht gestellt. Und dann habe ich das Kreuz gesehen. Den Schrottplatz, den Müllplatz der Welt. Und dann habe ich kapiert, wer ich wirklich bin. An Jesus hat Gott es demonstriert. Er hat den Menschen genommen und hat ihn dahin getan, wo er hingehängt. Den Menschen, der Gott die kalte Schulter gezeigt hat, der auf Gott gespuckt hat, der Gottes Feind geworden ist. Du sagst vielleicht, wieso bin ich Gottes Feind? Bin ich Gottes Feind? Ich habe nichts gegen Gott. Ich sage dir, wer Gott bekämpft, nimmt ihn ja auf seine Weise wenigstens ernst. Die Gottesfeindschaft in unseren Breiten besteht doch daran, dass Gott uns nicht mehr einen müden Gedanken wert ist. Ich bin mein eigener Herr, ich lebe, wie ich will. Gott kann mir Buckel runterrutschen. Ich nehme ihn noch nicht mal so sehr ernst, dass ich gegen ihn argumentieren müsste. So nichts ist er für mich. Kämpferischer Atheismus ehrt Gott auf seine Weise. Eher findet man Waschgold im Rhein als einen Atheisten in der Bundesrepublik. Wir lassen uns laufen, glauben an unsere Götter und Götzen, an unser Geld, an unseren Bauch, an unsere eigenen Vorstellungen, leben in Kompromissen und Gott ist für uns ein feuchter Kehricht. Die größte Beleidigung der Liebe, verehrte Freunde, die größte Beleidigung der Liebe ist nicht der Hass, sondern ist die Gleichgültigkeit. Wenn eine heiße, leidenschaftliche Liebe da ist, dann wartet sie auf eine Antwort. Eine radikale Antwort, eine Ablehnung. Ist auch eine Antwort. Aber das Verletzendste für die Liebe ist die kalte Schulter.
das ist unsere Not.
Ja, sagt er, das ist unsere Wirklichkeit.
Und wenn das Licht angeht, wenn ich auf das Kreuz, an dem Jesus stirbt, sehe, sage ich, warum passiert das da? Was will Gott damit sagen?
Er sagt, das will Gott damit sagen. Da gehöre ich hin. Das ist die Konsequenz meines Lebens. Da gehören die Rebellen hin. Gott sagt radikal nein. Vor einigen Jahren haben Archäologen in Jerusalem Ausgrabungen gemacht, in der Altstadt von Jerusalem. Ach, dort in der evangelischen Erlöserkirche im Zentrum von Jerusalem bin ich eine Zeit lang Vikar gewesen, deshalb kenne ich mich da sicherlich besser aus als in Braunschweig in jedem Fall. Und da gleich um die Ecke rum, da ist die Grabeskirche, wo man Golgatha vermutet hat, und die Archäologen haben in den letzten Jahren gegraben und was sehr Interessantes rausgekriegt. Dass dieser Ecke auf der Ebene, wo das alte Jerusalem zur Zeit Jesu lag, dass da ein Steinbruch war. Man hat da die Spuren gefunden, wo die großen Quader, aus denen die Tempelmauern gebaut wurden, rausgebrochen wurden. Und wisst ihr, was der Steinbruch war? Der war die Müllkippe, eine Müllkippe von Jerusalem. Das hat man nachweisen können, da lagen nämlich lauter kleine Tonscherben von Küchengeräten. Wisst ihr, wenn so ein, die hatten viel in den Küchen, im Haushalt viel so Tongeräte, und wenn die kaputt gegangen waren, ging das Juchai-Blümelein eben über die Stadtmauer ab in die Mülldeponie. Und mitten in diesem Steinbruch, da hatte man einen schädelförmigen Felsen, minderwertigem Gestein, den man für den Bau nicht gebrauchen kann, stehen gelassen. Der stand da, so ein Hügel. Golgatha, Schädelstätte. Auf diesem Müllplatz, unmittelbar vor den Stadtmauern Jerusalems, da hängen sie ihn auf. Da, wo er hingehört. Die Welt ist im Eimer. Und wo tut man das hin? Man kippt es auf den Müllplatz, was im Eimer ist. Das ist die ganze bittere Wahrheit. Eine Welt, die sich von Gott losgerissen hat, die das Verhältnis zum Schöpfer zerbricht, fängt an, die Verhältnisse unter den Geschöpfen zu zerbrechen, zwischen den Nationen, zwischen den Rassen, zwischen den Familienmitgliedern. Man zerbricht und stirbt ein Leben. Gott sagt, es gehört auf den Müll. Und der Paulus kapiert, mein Leben gehört auf den Müll. Ich weiß, dass ich heute Abend nichts Einfaches zu sagen habe. Ich hoffe, ich kann es doch klar machen. Dieser Paulus hat dann sein Lebensgeheimnis mal auf einen ganz, ganz komprimierten Satz gebracht. Das heißt, es sind kleine Sätze, eigentlich mehrere. Ich bin mit Christus gekreuzigt, hat er gesagt. Ich bin mit ihm hingerichtet. Gott hat sein Nein gesagt über mein Leben. Ich habe es kapiert. Es ist mir schwer in die Knochen gefahren. Das Licht ist ausgegangen, ist mir auf den Magen gegangen. Ich habe gemerkt, meine Lebensrichtung, die der Anständigkeit, der Gerechtigkeit, ich war okay, ist in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe dies akzeptiert, dass Gott Nein sagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mit ihm hingerichtet. Sein Tod ist mein Tod. Ich habe ihn verdient und ich habe es bejaht. Und dann fährt er fort, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sagt er. Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe hier auf dieser Erde, in diesem Leib, in dem Fleisch, das lebe ich im Vertrauen auf diesen Jesus Christus. Der hat mich geliebt. Der hat mich beschenkt. Gnade heißt das Wort für das große Geschenk Gottes. Das schmeiße ich nicht weg, sagt er. Das schmeiße ich nicht weg. Ich werfe die Gnade Gottes doch nicht weg. Ich lebe. Was ist das für ein Leben? Das Leben, das jenseits des Müllplatzes beginnt. Das jenseits von Golgatha beginnt. Und ich sage dir, das Leben beginnt immer erst jenseits dieses Müllplatzes. Wir möchten es ja gerne anders. Wir möchten ja gerne bescheinigt bekommen, dass wir Fehler haben, wir alle. Ne? So sagen wir, Fehler haben wir alle. Aber kleine Reparaturen werden uns schon wieder flott machen. Seht mal, und jetzt muss ich euch sagen, Gott lässt uns durch Jesus bestellen. Leider ist dieses Leben, das du und ich haben, nicht mehr zu reparieren. Es ist ein Totalschaden. Es gehört auf den Schrott, an dieses Kreuz. Er muss es ganz wegnehmen, beerdigen mit Jesus. Ich weiß, warum das manchen so wahnsinnig schwer wird, wirklich Christus zu folgen. Ach ja, wir sind alle irgendwie Christentumssympathisanten, ne? 94% der Bundesbürger gehören zu einer christlichen Kirche, aber es gehen nur 6% der Protestanten sonntags in den Gottesdienst. Da irgendwas stimmt da zwischendurch auch nicht. Das ist so eine Milchmädchenrechnung. Ne? Verstehe, warum einem das so schwerfällt. Wenn es darum ging, Meinungsänderungen zu vollziehen, um Christ zu werden, wenn es darum ging, ein bisschen strammer und kirchlichen Kurs zu gehen, würden viele Christen. Aber es geht eigentlich immer darum, dass ein Mensch Ja sagt zu dem Todesurteil Gottes. Ich gehöre ans Kreuz, das ist mein Tod, der dort gestorben ist. Und nur wenn Christus mich in seinen Sterben reinzieht, in sein Grab, nur dann gibt es die Wirklichkeit, die Chance, dass ich mit ihm teilhaben kann an dem neuen Leben. Gott hat ihn auferweckt am Ostermorgen. Er lebt, er ist der Sieger über den Tod und er zieht mich rein. Und jetzt darf ich, jetzt, sagt Paulus, jetzt, was ich jetzt lebe, Christus lebt in mir. Ich darf in einem ganz engen Vertrauensverhältnis zu ihm stehen. Jetzt darf ich fragen, Jesus, was willst du? Das sind die Wege, die Jesus uns dann zeigt. Ich möchte euch den Paulus durchbuchstabieren, denn der ist mir deshalb so nah, weil er auf eine erschütternde Weise das im eigenen Leben miterlebt hat. Die Starksein und das Zerbrechen, als er kapiert, Jesus lebt. Und dann merken, wie man in den Händen Jesus unter der Vergebung der Schuld beerdigt wird und neu aufstehen kann. Und dann in einer ganz engen Abhängigkeit zu ihm leben kann. Hinter dir will ich her. Eigentlich gibt es nur einen einzigen Weg nach vorne. Und der heißt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, hat er gesagt. Er ist der Weg. Er zeigt ihn nicht nur. Er ist nicht wie ein Lehrer, der uns sagt, tu das und das und das und das, dann wirst du zum Ziel kommen. Sondern er sagt, häng dich an mich. Eine Personengemeinschaft mit ihm darf ich eingehen. Mit ihm sprechen im Gebet. Er ist mir näher, als jeder Mensch mir sein kann. Christus lebt in mir, heißt es da. Missverstehe das bitte nicht. Das heißt nicht, er löst sich in meine Gedanken auf und wenn ich ein paar fromme Gedanken im Kopf habe, ist Jesus drin. Er lebt auch, wenn du nicht an ihn glaubst. Er ist nicht davon, nicht das Produkt unseres Wünschens oder Ängstens oder Denkens. Aber weil er nicht an Raum und Zeit gebunden ist, nicht mehr in die Todeswelt dieser Sichtbarkeit eingesperrt ist. Deshalb kann er uns so nahe kommen, kann uns so sehr in sein Leben reinziehen, dass die Bibel sagen kann, wir sind in ihm und er ist in uns. Die Kraft der Auferstehung Gottes in uns, die Liebe Gottes in einem kleinen Menschen, das sprengt alle Vorstellungen. Ja, unsere Vorstellung ist die Vorstellung der Todeswelt, eng und klein wie eine Zelle. Seit dem Ostermorgen sprengt Gott diese Vorstellungen. Lass dich mit in die Weite führen. Mach nicht die Enge deiner Vorstellung zum Maßstab der Wirklichkeit. Wenn das passiert, dass ein Mensch sich beugt unter das Kreuz und sagt, Jesus, du hast recht. Ich gebe zu. Ich habe falsch gelebt. In meiner Anmaßung, in meiner Gerechtigkeit, in meiner Lüge, in meinem Hass, in meiner Habgier. In meiner Gleichgültigkeit. Den Menschen gegenüber und deiner Liebe gegenüber. Ich will mich hineingeben in deinen Tod und will umkehren und dir gehören. Zieh mich neu mit in dein Leben. Von heute an will ich dir folgen. Will fragen, Jesus, was willst du? Will anfangen zu lesen, was du mir gesagt hast in deinem Wort. Will leben mit anderen Christen. Will mich austauschen. Will hören, was du mit mir vorhast. Dann zeig dir uns Wege. Weißt du, was der Paulus einmal gesagt hat? Als er dann anfing, mit Jesus zu leben, hatte der keine Schwierigkeiten erspart bekommen. Nee, wohlgefühlt hat er sich nicht. Die Knochen haben sie ihm gebrochen. Er ist so oft gefoltert worden. Sie haben ihn durchgeprügelt. Der Mann muss menschlich, körperlich ein Wrack gewesen sein. In einem seiner Briefe lässt er das einmal anklingen. Aber er war nicht sehr von Selbstmitleid bestimmt, deshalb ist er da ganz, ganz so nebenbei nur draufgekommen. Aber dann erkannte die Nöte der Welt, die Überforderungen, die einen Menschen kaputt drücken können, dass man nicht mehr weiter weiß. Und dann schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, nachzulesen, letzter Satz, Nummer 58, für die es auch wirklich angucken wollen, gebe ich die Quelle an. Da heißt es, seid unerschütterlich, schreibt er an Christen, die in der Hafenstadt Korinth leben. Seid unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, in der Arbeit, die dieser Herr uns tun heißt. Weil ihr ja wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, durch diesen, in diesem Herrn. Sagt er, alles das, was ich tue, in einer Abhängigkeit von diesem Jesus, das ist nicht für die Katz. Wenn er mich hinstellt an eine Arbeit, eine Dreckarbeit, die demütigend ist, die mühevoll ist, die mich überfordert hier und ich sehe kaum das Ziel, dann sagt er, du sollst wissen, jeder Schritt und jeder Handgriff, der getan wird im Dienst für andere, nach der Regieanweisung dieses Jesus, ist nicht für die Katz. Da sagen die Leute, ich kann mir doch nicht trauen, auf meinen Feind zuzugehen. Ich würde mich ja bloßstellen. Die nutzen das ja nur aus. Das ist Schwärmerei und Spinnerei. Feindesliebe, wie soll das denn gehen? Ich kann das nicht aus mir. Jesus, wenn du das willst, wenn du das ernst meinst, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch verfolgen, beleidigen. Wenn du das willst, Jesus, ich kann es nicht. Dann schaff in mir, dass ich auf... Denken Sie mal, denk mal bitte an den, der dir auf den Geist geht jetzt. Vielleicht hast du da so einen, bei dem es so ist, dass du sagst, Mensch, mit dem, du soll mir gestohlen bleiben, da geht mir der Hut hoch, wenn ich dessen Namen nur höre. Ob das geht, dass Jesus uns so in Bewegung setzt, dass wir Wege zum Feind finden, zu dem ewig schon verkrachten, Brücken über Klüfte, ob das geht, dass die Kraft der Auferstehung, diese Lebenskraft in unser Leben so hineinfährt, dass ein Mensch nicht mehr fragt, wie kann ich den Weg des geringsten Widerstands gehen? Wie fühle ich mich am besten? Ich habe viele Menschen getroffen, die haben sich engagiert, so lange, wie sie das befriedigt hat. Und dann irgendwann hat man gehört und sagt, warum machen Sie nicht mehr mit in diesem Team, in dieser Gruppe, in dieser Gemeinde? Es gibt mir nichts mehr. Befriedigt mich nicht mehr. Nicht? Das ist eine unheimliche Sache, dass wir eigentlich da, wo wir für andere etwas tun, letzten Endes immer noch aufs eigene Konto buchen. Und wenn es uns nichts mehr gibt und wenn es zum Stress wird, natürlich artet die Liebe in Stress aus. Was meint ihr, was am Kreuz das gewesen wäre? Die Liebe scheut den Stress nicht. Sie gerät in Druck, in Belastungen. Jesus hat niemanden versprochen, das will ich ganz, ganz offen sagen. Jesus hat niemanden versprochen, dass er einen schmerzfreien und angstfreien Weg gehen kann. Er hat aber seinen Jüngern gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Dreimal dürfen sie ja mal raten, was die Wölfe wohl mit den Schafen machen. Tischtennis spielen vermutlich. Ja, das hat Jesus gesagt. Frage mich, wie diese Opiumreligion, das hat Karl Marx ja ganz richtig beobachtet, diese Opiumreligion aus dem Christentum entstehen könnte, dass alle Menschen meinen, wenn ich an Gott glaube, muss ich mich wohlfühlen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kündige ich ihm. Das ist der Sinn, dass er unser verfehltes Leben in eine neue Richtung bringt. Und nun nimmt der lebendige Gott unser kleines Leben in die Hände. Und ich darf fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Stell mich an die Arbeit. Ich stehe dir zur Verfügung als Werkzeug deines Friedens. Ich weiß nicht, was ich kann. Ich fühle die Kompromisse in mir, das Bruchstückhafte. Aber wenn du mich würdigst, Herr, dass ich für dich leben und für die Menschen leben kann, dann setz mich ein nach meinen Gaben und meinen Grenzen, wo du willst. Und plötzlich sind da Wege. Plötzlich sind da Wege. Inzwischen hat der Letzte begriffen, dass wir hier kein Skaton hier haben, ne? Und das Kreuz ist Trumpf, anders gemeint ist. Verstehen Sie? Dass da ist einer, der hat gespuckt auf dieses Kreuz und hat es wirklich als eine empörende Albernheit und ein Missverständnis der Weltgeschichte angesehen. Zu glauben, ein Gehängter am Kreuz könnte die Schlüsselfigur zur Zukunft sein. Und dann in der Begegnung mit dem lebendigen Jesus kapiert er, ohne diesen Jesus läuft in dieser Welt nichts mehr. Ohne ihn läuft nichts. Und heute in Assisi, Leute aus aller Welt zusammen gebetet haben, mein Freund Su Min Lee, der Generalsekretär des CVD im Weltbundes, der am letzten Sonntag hier bei uns war, ging von dort aus gleich nach Assisi. Dieser Platz ist deshalb weltberühmt geworden, weil ein Mann, ein wohlhabender Mann, eines Tages die Wirklichkeit dieses verändernden Jesus erfahren hat. Und viel aufgab von dem, was man meint, dass es das Leben wäre, und plötzlich auf Wege geführt wurde, die er selber nicht gekannt hat. Und Gott hat durch ihn viel, viel bewegt, viel, viel. Ob wir in dieser Welt noch was bewegen werden, ob das, was heute in Assisi passiert, in dieser Welt etwas bewegen wird, dieser Abend hier in Braunschweig etwas bewegen wird, ob Sie in Ihrer Familie noch etwas bewegen werden, wird davon abhängig sein, ob wir dem Mann vom Kreuz die Schlüsselrolle in unserem Leben zugestehen. Ich gestehe zu, dass ich selber immer ein bisschen den Atem anhalte, wenn Freunde dieses Thema wählen, Kreuz ist Trumpf. Es ist an der Grenze dessen, was angemessen ist. Ihr seid tolerante Leute, vielleicht kann man das mit dem Augenzwinkern verstehen. Ihr versteht, was wir meinen. Dass dieses Kreuz, das wie der letzte Dreck als der Beweis des Versagens, der Niederlage, der Pleite gehandelt wird in dieser Welt, bis heute gehandelt wird als Pleite-Symbol. Dies ist der Schlüssel zur Zukunft. Ohne diesen Jesus läuft nichts. Muss ein starker, souveräner Typ wie Saulus erfahren. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, ob sie sich erkannt haben, ob sie vorgekommen sind, ob Gott mit ihnen geredet hat, wie er in meinem Leben geredet hat und mich rumgedreht hat als einen, der völlig gleichgültig und stark war. Ich wünschte es, dass er es tut. Und ich möchte Sie einladen, bevor wir in die Gespräche einsteigen, dass wir einen Augenblick mit Gott reden. Das ist nämlich das Tolle, dass wir nicht nur über Jesus reden können, wie man über Gandhi reden kann oder über Goethe oder Franz von Assisi, sondern dass wir auch mit ihm reden können. Und wir sind keine Spiritisten dabei, wir machen keine Totenbeschwörung, erlebt. Das nennen wir Gebet. Und ich möchte Sie zu einem besonderen Gebet einladen. Einem Gebet, das ich Ihnen Satz für Satz vorsprechen möchte. Indem wir ihm sagen, Herr, ich möchte dir gehören, von heute an. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld, meines verfehlten Lebens. Wenn Sie es wollen, wenn Sie gehört haben in Ihrem Gewissen, in Ihrem Herzen, dass Jesus Sie ruft und dass Sie ihm folgen wollen, dann bitte ich Sie, beten Sie dieses Gebet mit mir. Ich werde nach jedem Satz eine kurze Pause machen und dann nehmen Sie diesen Satz, wenn es Ihrer ist, und sprechen ihn in der Stille Ihres Herzens nach. Fügen Sie zu, was Ihnen sonst noch wichtig sein mag. Ihr Nachbar hört die Stimme Ihres Herzens nicht, Gott hört sie. Er ist uns unglaublich nah. Und es könnte ein erster kleiner Schritt sein, Kontakt, Lebenskontakt mit der Schlüsselfigur dieser Welt, aus dem er was Weiteres werden muss, ein Lebensweg, dass er uns die Wege führt, die er vorhat. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich bekenne dir, dass mein Leben in die falsche Richtung gegangen ist. Ich möchte jetzt umkehren und dir gehören. Bitte vergib mir meine Schuld, die ich dir jetzt in der Stille auch namentlich bekennen will. Ich danke dir, dass du meinen Tod am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass alle meine Sünde weggenommen ist. Und ich danke dir dafür, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Alles, was ich habe, soll dir gehören. Zeige mir deinen Weg. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich danke dir.